Und damit gehen wir ins Buch Daniel. Daniel war ein glaubensstarker junger Mann, der mit anderen Juden in babylonische Gefangenschaft geriet. Und dort hielt er an seinem Glauben fest, der scheinbar als Kind, als Jugendlicher in sein Herz gesät wurde. Und jetzt lebt er ein Leben im Exil, aber ein Leben mit Gott im Exil. Gott segnet Daniel und seine drei Freunde. Da waren mehr Juden, die in Gefangenschaft geführt wurden, aber Daniel und seine drei Freunde werden uns namentlich vorgestellt. Und er segnet sie. Und Gott tut menschlich Unmögliches, indem er Daniel einen Traum nachträumen lässt, den zuvor jemand anders geträumt hat. Nämlich der König Nebukadnezar. Und zusätzlich obendrauf gibt er ihm noch die Deutung, die Erklärung für diesen Traum. Und hier wird der König Nebukadnezar zum ersten Mal mit dem allmächtigen, wahren, einzigen Gott konfrontiert. Und der Traum, das haben wir letzte Woche gesehen, der Traum ist zum einen eine faszinierende Prophetie über die nächsten Jahrhunderte, Prophetien, die sich bis ins Detail erfüllt haben, bis auf den Schluss. Der Schluss des Traumes, da steht die Erfüllung noch aus. Aber die könnte sich tatsächlich in unserer Zeit erfüllen. Könnte sich tatsächlich, während wir hier auf der Erde sind, erfüllen oder zumindest beginnen zu erfüllen. Außerdem macht die Bedeutung des Traumes jedem Mut, der mit Jesus verbunden ist. Jeder, der mit Jesus verbunden ist, der darf wissen, nicht die Mächtigen dieser Welt kontrollieren diese Welt. Die Kontrolle, das Kontrollzentrum liegt ganz woanders. Das Kontrollzentrum liegt bei Gott, bei unserem Herrn. Der Gott der Bibel hat die absolute Kontrolle und wer mit ihm verbunden ist, der ist geborgen bei ihm. Und das ist ein Gedanke, der auch heute in Kapitel 3 deutlich wird. Vor über einem Jahr habe ich mal an einem Mittwochabend in der Bibelstunde eine Statistik über Vergesslichkeit erwähnt. Aber ich gehe davon aus, die meisten haben es wieder vergessen. Von daher hier nochmal ein paar Höhepunkte. 83% der Befragten sagen, sie haben massive Schwierigkeiten, Namen zu behalten. Sie vergessen Namen. Können wir uns sicherlich mit identifizieren. 60% vergessen, wo etwas ist. Also vermutlich, wo habe ich meinen Schlüssel hingelegt, meine Brille, mein iPad oder mein Handy? 60% und 49% vergessen, was gesagt wurde. Ich hoffe, da sind die Gottesdienste, Bekanntmachung, Predigt und so weiter von ausgeschlossen. Das stand aber nicht da. 49% vergessen, was gesagt wurde. So, wenn wir jetzt in Daniel 3 die Verse 1 bis 7 lesen, dann können wir fast annehmen, dass der babylonische König Nebukadnezar unter Vergesslichkeit litt. Lass uns die Verse lesen. Daniel 3, 1 bis 7. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln. Die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden, und darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Viele Bibellehrer nehmen an, dass Nebukadnezar mittlerweile auf der Höhe seiner Macht angekommen ist. Und hier haben wir ein Beispiel, wie es ihm zu der Zeit erging. Zu der Zeit. Vielleicht 20 Jahre oder so vorher hatte er doch tolle Worte gesagt, die wir letzten Sonntag gelesen haben, nachdem Daniel ihm den Traum nachgeträumt und erklärt hatte. Da hatte er nämlich gesagt in Kapitel 2, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Das ist schon eine gewaltige Aussage für einen heidnischen König. Und jetzt scheint er die Details, zumindest scheint er die Macht dieses Gottes Daniels schon wieder vergessen zu haben. Denn er lässt sich selbst ein Standbild aufbauen. Jetzt ist er auf der Höhe der Macht. Jetzt hat er die Kontrolle über die Welt, über die damalige Welt, über sein Reich. Und das ist auch die Erfahrung von vielen Christen. Vielleicht auch deine Erfahrung. Wir vergessen Gott ja nicht, wenn wir schwach sind oder in Not. Wir vergessen Gott ja nicht, wenn wir am Ende unserer Weisheit angekommen sind und nichts anders mehr hilft. Wir vergessen Gott ja nicht, wenn wir krank sind und schwach sind und die Hilfe anderer benötigen. Dann vergessen wir Gott ja nicht. Wir vergessen Gott oder wir vernachlässigen Gott, um ihm zu folgen, in Zeiten, wenn es uns gut geht. Wenn das Geschäft gut läuft und die Aufträge reinkommen. Wenn in der Ehe, in der Freundschaft, im Kollegenkreis Frieden herrscht und alles stimmt. Wenn der Körper uns mit Kraft und mit Gesundheit ausstattet, das ist die Zeit, in der ja alles stimmt. Und wo wir in Gefahr stehen, Gott zu vergessen. Oder vielleicht nicht ihn zu vergessen. Wir sind ja nun mal seit langem schon gläubig. Viele von uns leben seit Jahren oder Jahrzehnten mit Gott. Da vergisst man ihn nicht so leicht. Aber man vernachlässigt die Nachfolge. Denn es stimmt ja alles. Wir brauchen ja keine Hilfe. Und dann denken wir, dass lebendiger Glaube vielleicht auch auf Sparflamme läuft. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht? Ich habe die Erfahrung gemacht. Mehrmals schon die Erfahrung gemacht. Wenn es läuft, dann nimmt Gott nicht mehr den Platz ein. Das bei uns fängt das gefährliche Vergessen dann an, wenn es uns gut geht und wenn Gott zur Hauptsache Nummer 2 wird. Bei Nebukadnezar war es ein bisschen anders. Da setzte das Vergessen ein, als er etwas von Gottes Macht geschmeckt hatte, von Gottes Weisheit geschmeckt hatte, es aber nicht weiter verfolgte und sich nicht mehr darum kümmerte. Das ganze Geschehen in Daniel 3, wo wir jetzt angefangen haben zu lesen, das ganze Geschehen war ja ein gewaltiger Event. Eine gewaltige Statue, die war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Ich habe mich gefragt, ob der Nebukadnezar vielleicht ein ziemlich dicker König war, dass er so eine dünne, hohe Statue aufbauen ließ. Wie auch immer, das Ding war schon gewaltig. Oder Gewaltig war der Auflauf aller möglicher hoher und wichtiger und weniger wichtiger Politiker aus allen Provinzen des Landes. Da muss schon eine Gruppe zusammengekommen sein. Gewaltig war dieser internationale Flair dieser Versammlung. Gewaltig war, wie breit gefächert das musikalische Angebot war. 6 Instrumente werden erwähnt. Und dann zusätzlich und allerlei Art von Musik. Das war schon gewaltig. Gewaltig nicht zuletzt wegen der drakonischen Strafe für alle, die sich nicht vor dem Götzending beugen würden. Der glühende Feuerofen, Tod, sofortige Todesstrafe. Augenblicklich, hat der König gesagt. Und dieser Feuerofen, das war kein Backofen wie bei Wilhelm Busch und Max und Moritz, sondern dieser Feuerofen, das war eher ein industrieller Ofen. Der war groß, da konnte man drin rumgehen. Das war wahrscheinlich ein Ofen, der zum Ziegelbrennen oder vielleicht auch zum Metallschmelzen benutzt wurde. Das war schon ein großes Ding. Wie fett war Nebukadnezars Ego geworden und wie tief war er gefallen, dass er darauf verzichtete, diesen Gott Israels besser kennenzulernen. Jetzt lesen wir hier von diesen herbeizitierten Offiziellen. Die kamen. Sie kamen aus allen Völkern. Alle trafen ein, alle hörten die Musik, alle warfen sich nieder und alle beteten das Götzenbild Nebukadnezars an. Alle, bis auf 3. Stellt euch das Bild vor, da ist dieses Monster von Götzenbild, das sind diese vermutlich Tausende von Menschen um dieses Götzenbild versammelt, da ertönt die Musik. Tausende werfen sich auf den Boden vor dem Götzenbild und da stehen sie dann. Sadrach, Mesach und Abednego. Wie 3 Bäume, die vom Wind verschont wurden. Da stehen sie für jeden sichtbar. Daniel 3, die nächsten Verse, 8-12. Deswegen, weil die sich nicht niederwarfen. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Wer kam da zu Nebukadnezar? Das waren nicht die Politiker und Räte und Richter, die aus dem ganzen Land, aus dem ganzen Weltreich eingeladen worden waren. Die waren das nicht. Das waren die Chaldäer, von denen wir letzte Woche gehört hatten. Das waren die Astrologen, die Wahrsager, die Traumdeuter, die Okkultisten. Was machten die denn da? Vielleicht waren einige in der Doppelfunktion. Vielleicht waren einige, das waren Chaldäer, Traumdeuter, plus hatten irgendeinen Posten. Aber hier kommen sie vor den König als die Wahrsager, die Chaldäer, die hatten ein Ziel. Die hatten das Ziel, die Juden anzugreifen. Und sie nahmen hier diese 3 aufs Korn. Die waren vielleicht auch neidisch, diese Chaldäer, diese Traumdeuter. Warum? Haben wir letzte Woche gehört. Die hatten ja auf der ganzen Linie versagt, als es um die Traumdeutung ging. Die hatten sich ja blamiert. Und dann war Daniel gekommen, hatte den Traum ausgelegt, hatte eine hohe Position die höchste, er wurde zum Obersten der Weisen von Babylon bestimmt und hatte noch ein Wort eingelegt für diese 3 Männer heute. Und die waren auch, hatten eine hohe Position gekriegt. Kein Wunder, dass diese Chaldäer neidisch waren. Daniel und seine drei Freunde hatten bisher eine starke Position für ihren Glauben und für ihren Gott bezogen. Und sie waren gesegnet worden. Aber in Daniel 3, Kapitel 3 und Daniel Kapitel 6, kommen wir noch zu, da wird deutlich, wenn du für Jesus aufstehst, wenn du deine Nachfolge ernst nimmst, dann erwarte nicht nur Sonnenschein. Der Theologe, Autor A.W. Tozer, der sagt, auf Gottes Seite zu stehen, bedeutet oft, mit Menschen in Schwierigkeiten zu geraten. Und nicht jeder Kampf, den wir als Gotteskinder kämpfen, hat ein glückliches Ende. Unsere Geschwister in der Verfolgung sind ein passendes Beispiel. Okay, wir könnten jetzt theologisieren, was auch korrekt wäre, und könnten sagen, jeder Christ, der am Ende seines Lebens ankommt, jung oder alt, jeder Christ, der geht hinüber in zu etwas Besserem. Also ist es ein glückliches Ende. Aber ihr wisst, was ich meine. Nicht jeder Christ, der in der Versuchung steht, der im geistlichen Kampf steht, hat menschlich gesehen ein glückliches Ende. Daniels drei Freunde wurden angezeigt beim König. Der König war außer sich vor Wut, völlig zornig, und der Feuerofen war bereit für die ersten Opfer. Und da lesen wir von in den Versen 13 bis 15. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sag mal, war das Vorsatz? Oder habt ihr meinen Befehl nicht verstanden? So fragt hier der König Nebukadnezar. Und dann, obwohl sein ursprünglicher Befehl, als er ihn das erste Mal gab, solche Leute sollten augenblicklich in den Feuerofen geworfen werden, obwohl dieser Befehl keinen Raum ließ für eine zweite Chance, gibt er ihnen hier eine zweite Chance. Und sagt ihr, nächstes Mal, wenn ihr die Musikinstrumente hört, gebe ich euch eine Möglichkeit. Vielleicht habt ihr ja meinen Befehl nicht verstanden. Gebe ich euch eine Möglichkeit. Aber er gibt ihnen die Möglichkeit, aber nicht ohne sie zu warnen, dass der Feuerofen bereits geheizt ist. Und nicht ohne Zweifel zu säen, dass ihr Gott sie retten kann. So ist das oft in der Anfechtung. Wir sehen das Ende der Anfechtung und sehen natürlich das Schlimme. Sehen das, wie es ausgeht, wenn alles schief geht. Und dann kommen diese Zweifel. Und genau das macht der König hier. Die drei standen unmittelbar vor dem Feuertod. Und ich bin fast sicher, dass sie gebetet haben, dass sie zu Gott geschrien haben, dass sie um Schutz gebetet haben, um Weisheit gebetet haben, um Freiheit gebetet haben, darum gebetet haben, dass Gott auf übernatürliche Weise die Situation zu ihren Gunsten verändert. Was hätten sie sonst machen sollen? Aber nichts davon kam. Waren doch alles gute Gebete. Da war die Not, da war die Anfechtung, da war der geistliche Kampf. Herr, hilf uns doch hier raus. Herr, ändere die Situation. Schlage den Feind. Gib uns Freiheit. Nichts davon kam. Kennst du das? Du bist in einer Situation, in der es scheinbar keinen Ausweg gibt. Wo du am Ende bist, mit dem Rücken zur Wand. Und du überlegst dir, was hab ich falsch gemacht? Du fragst dich, gibt es irgendeine Sünde in meinem Leben, die mir noch gar nicht aufgefallen ist, warum Gott mir nicht helfen kann? Und du fragst dich, hat Gott mich verlassen? Warum lässt Gott das zu? Und deine Seele wird unruhig und in deinem Herzen keimen Zweifel auf. Wer ist der Gott, der mich aus dieser Not erretten kann? Wird mein Gott mich aus dieser Not erretten? So viele Fragen, die einem in so einer Situation kommen. Keinem von uns gefällt Anfechtung. Keinem von uns gefällt die Versuchung, gefällt, wenn wir geprüft werden, getestet werden. Aber jemand hat richtigerweise erkannt, und ich finde dieses Zitat so passend. Jemand hat gesagt, um Wein herzustellen, müssen die Trauben gepresst werden. Und das Gleiche gilt für Oliven. Um ihr Öl zu erhalten, müssen die Oliven gepresst werden. Diamanten entstehen unter Druck. Und wenn wir hingehen und säen Samen, dann fällt dieser Same in die Dunkelheit der Erde. Und dort fängt er an zu keimen. Und wenn Gott im Leben, in deinem, meinem Leben, im Leben seiner Kinder, wenn Gott in unserem Leben Druck und Dunkelheit zulässt, dann darum, um uns zu formen, um uns zu gestalten, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Das geschieht hier in Kapitel 3. Wir müssen und wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen durch Nebukadnezar. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen durch Satan und die Dinge, die er uns einflüstert. Wer ist der Gott, der dich in dieser Situation retten könnte? Wie willst du da wieder rauskommen? Seht ihr, wenn Satan diese Frage dir stellt, wer ist der Gott, der dich in dieser Situation retten könnte, dann gib ihm die Antwort, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der mich retten kann. Es ist der Gott der Bibel. Es ist der Gott meines Heils, Jesus. Es ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Gott, der Noah mit seiner Familie als Einzige durch eine weltweite Flut hindurch bewahrte. Es ist der Gott, der Unfruchtbare fruchtbar machte. Der Gott, der durch Vorsehung Josef nach Ägypten brachte, was wie ein großes Unglück aussah, aber Josef dadurch zum Retter der damaligen Welt machte. Es ist der Gott, der Ägypten und seine Götter durch 10 gewaltige Plagen bereit machte, Israel ziehen zu lassen. Es ist der Gott, der Israel mit Israel 40 Jahre durch die Wüste ging, sie versorgte und dafür sorgte, dass ihre Kleider und ihre Schuhe sich nicht abnutzten. Es ist der Gott, der vor Israel das Rote Meer teilte, der für Josua bei einem Kampf die Sonne stillstehen ließ. Es ist der Gott, der Träume nachträumen lässt und zusätzlich noch ihre Deutung gibt. Und für uns im Neuen Testament kommt noch dazu, unser Gott ist der Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde und auf die Erde kam und für uns am Kreuz starb. Es ist der Gott, der auferstanden ist und uns neues Leben gegeben hat. Es ist der Gott, der für uns ewige Wohnungen im Himmel bereitet und der Gott, der wiederkommt, um seinen Sieg aufzurichten. Wer ist der Gott, der dir in dieser deiner Situation helfen könnte? Das ist unser Gott. Amen. Amen. Danke. Das ist unser Gott. Und diesen Gott, den kannten auch die drei Männer im Feuerofen. Und es war eine umwerfend mutige Antwort, die sie geben. Lassen Sie Verse 16 bis 18 lesen. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o Gott, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Ihr Lieben, was ist Glauben? Was ist Glauben? Wenn ich krank bin und bete, dass ich geheilt werde, und ich werde nicht geheilt, habe ich dann zu wenig Glauben? Wenn ich jeden Monat am 1. bete, Herr, schenk doch, dass das Geld reicht, und am Ende des Monats hat's wieder nicht gereicht, habe ich dann zu wenig Glauben? Wenn mein Job in Gefahr ist und ich bete, Herr, schenk, dass ich diesen Job halten kann, und am nächsten Tag kommt die Kündigung ins Haus, heißt das dann, ich habe zu wenig Glauben? Mir imponieren die Worte, die die drei Freunde dem Nebukadnezar in Vers 17 und 18 sagen. Sie sagen, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand retten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Hier haben wir die Antwort. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Gott kann uns aus dem Feuerofen retten. Gott wird uns aus deiner Hand retten. Und wenn die Rettung nicht so ausfällt, wie wir uns das vorstellen und wünschen, dann werden wir trotzdem an unserem Gott festhalten. Das ist Glauben. Gewisse Fakten sind sicher. Andere Dinge sind nicht sicher. Ich kenne nicht den Ausgang von jedem Problem, für das ich bete. Aber ob es so oder so ausgeht, ich halte fest an meinem Gott. Das ist Glauben. Und in diesem Glauben, in dieser Art Glauben, in diesem biblischen Glauben, sind uns diese drei Männer ein gewaltiges Vorbild. Thomas Watson war ein Puritaner, ein gläubiger Mensch aus dem 17. Jahrhundert. Der hat das so formuliert: Unser Glaube ist nicht die Beseitigung des Leidens, sondern das Hinzufügen von Gnade, um das Leiden triumphierend zu ertragen. Und diese Gnade mitten im Leid, die dürfen wir erfahren, so wie die drei Männer es erfahren haben. Die Verse 19 bis 23. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Wenn wir die meisten von uns wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Aber stellt euch mal vor, ihr wüsstet nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich bekenne, in meinem Herzen ist so ein bisschen was wie Schadenfreude. Also diese stämmigen Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego zum Feuerofen hinbringen, die verbrennen. So heiß war das Ding gemacht. Gleichzeitig wären wir auch entsetzt, dass Gott das Gebet nicht erhört hat, dass diese drei Freunde ins Feuer, in die Hitze hineingeworfen wurden. Aber wir kennen ja das Ende des Berichts. Lass uns die letzten Verse in Kapitel 3 lesen, 24 bis 30. da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht 3 Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe 4 Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des 4. gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach, Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt, ihre Kleider waren unverändert, man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesach und Abednegos, der seinen Engeln gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wir immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zu hauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Was für ein gewaltiges Wunder. Und nicht nur eins, das sind ja gleich mehrere hier. Da ist der König, der eine 4. Person sehen kann, die mit im Feuer rumläuft. Interessant finde ich, dass allein vom König berichtet wird, dass er die 4. Person sieht. Ob die 3 Männer im Feuerofen diese Person auch gesehen haben, mag sein, aber das steht hier nicht. Und manchmal, das sind auch wir im Feuerofen der Versuchung. Und wir kennen das Ende nicht. Und manchmal denken wir, wir seien allein im Feuerofen der Versuchung. Aber nur, weil unsere Augen gehalten werden. Weil wir nicht sehen, dass der Herr da ist. Unser Herr lässt uns nie allein im Kampf, in der Anfechtung, im Leid, in der Trauer, im Feuerofen. Nie. In 1. Petrus 4 heißt es, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet, dann werdet auch ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Jesus ist bei dir im Feuerofen. Jesaja 43, Verse 2 und 3, wenn du durchs Wasser gehst, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, bin ich bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und jetzt kommt's, Achtung, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Liebe Geschwister, lasst uns mitnehmen, dass der Herr im Feuerofen der Anfechtung und des Leids und der Versuchung, dass er bei uns ist. Dass das auch normal ist für uns, die wir zu Jesus gehören. Hier auf der Erde ist es normal. Und immer mit gutem Grund. Leiden, dass der Herr in unserem Leben zulässt, hat immer einen guten Grund. Ein Theologe aus dem 18. Jahrhundert, der verstand das und er lehrte, manchmal wachsen Kinder Gottes im Feuerofen schneller als anderswo. Wie Metalle gereinigt werden, indem sie ins Feuer geworfen werden, so werden die Schlacken der Heiligen verzehrt und der Grund ihres Glaubens poliert, indem sie in den Ofen der Trübsal geworfen werden. Ihr Lieben, das möchten wir doch alle, oder? Also nicht in den Ofen der Trübsal geworfen werden. Aber das, was er sagt, was dabei rauskommt, von unseren Schlacken und Unreinigkeiten gereinigt werden, das wollen wir doch, oder? dass der Grund unseres Glaubens poliert wird und scheint und leuchtet. Das möchten wir doch. Und wenn wir das verstehen, dass das, was uns widerfährt im Leiden, im Feuerofen der Anfechtung, dass es zum Ziel hat, uns Jesus ähnlicher zu machen und unseren Glauben leuchtender zu machen, sichtbarer zu machen, dann nimmt uns das schon einiges an Sorge und an Zweifeln weg. Ich persönlich glaube, steht nicht in der Bibel, aber ich persönlich glaube, dass das Herz dieser drei Freunde ganz ordentlich gepocht hat, als sie von diesen starken Babyloniern zum Feuerofen hin gebracht wurden. Man hatte sie gefesselt und sie wurden dahin gebracht und wurden ins Feuer geworfen. Aber ich glaube auch, dass der Herr ihnen in ihrer Not ganz nah war. Sie mögen ihn nicht gesehen haben, aber sie haben es gemerkt. Sie waren nicht mehr gefesselt. Das war das Einzige, was verbrannte, ihre Fesseln. Sie haben ihn in einer Weise erfahren, wie nur wenige, ich würde sagen, wie nur wenige Menschen aller Zeiten ihn erfahren haben. Der Herr beschützt die Seinen mitten im Feuerofen, mitten in der Anfechtung. Nicht mal Brandgeruch war an ihnen zu finden. Sie haben nicht mal nach Holzkohle oder nach Rauch oder so gerochen. Gerade so, als wäre nichts gewesen. Nebukadnezar als Folge macht einen weiteren Schritt in die richtige Richtung, Gotteserkenntnis. Und die drei Glaubenszeugen, die werden reich gesegnet. Was schließen wir daraus? Wir schließen daraus, der Feuerofen war es wert. Und das ist eine heftige Aussage. Aber das ist eine Aussage, die sehen wir nicht nur in Daniel 3. Die sehen wir vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel. Und wenn wir drin sind im Feuerofen der Anfechtung, dann fühlt sich das nicht gut an. Absolut nicht gut an. Wenn wir drin sind im Leid, wenn wir drin sind in der Trauer, wenn wir drin sind in der Versuchung, dann ist das einfach nur Mist. Aber wir dürfen uns an das erinnern, dass der Herr ein Ziel hat. Und das Endergebnis wird uns sagen lassen, der Feuerofen ist es wert. Und wenn Satan dir einflüstert, wer ist denn der Gott, der dich in dieser deiner Situation noch retten kann? Dann gib ihm die Antwort. Der Gott, der genau hier ist, in mir, in meinem Herzen, der mich erfüllt, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott, der Wunder tut, und der Gott, der mir versprochen hat, mich nie alleine zu lassen, mich nie zu verlassen, noch zu versäumen, zu vernachlässigen. Und wenn Satan dir einflüstert, für dich gibt es keine Hoffnung mehr. Und wenn er dir sagt, für dich gibt es keine Lösung mehr für dein Problem. Und für dich gibt es keinen Ausweg mehr. Dann erinnere dich an die Hoffnung, die die drei Freunde hatten. Und die sie auch zum Ausdruck brachten. Unser Gott kann. Und unser Gott wird. Und selbst wenn es anders kommt, als wir es uns wünschen, wir halten fest an unserem Gott. Er ist unsere lebendige Hoffnung und ihm vertrauen wir. Eine lebendige Hoffnung. Das ist die, dass wir, die lebendige Hoffnung ist die, dass wir wissen, wenn es so kommt, wie wir beten und wie wir es uns erhoffen und wünschen, dann preist dem Herrn. Und wenn es anders kommt, als wir beten, wir vertrauen trotzdem Jesus und wir lassen ihn nicht los. John Maxwell ist in Amerika ein bekannter Autor und in einem seiner vielen Bücher, da schreibt er einige Fakten auf über Hoffnung. Und einige davon, frei übersetzt, möchte ich nennen. Hoffnung leuchtet am hellsten, wenn die Stunde am dunkelsten ist. Gut, das ist jetzt leicht dahingesagt. Wenn die Stunde am dunkelsten ist, dann ist manchmal ziemlich dunkel. Dann kommt es darauf an, dass wir uns in Erinnerung rufen, wer und was unsere Hoffnung ist. Dass wir unsere Hoffnung dann nicht vergessen. Er sagt, Hoffnung motiviert uns, wenn Entmutigung kommt. Hoffnung gibt Energie, wenn Körper und Seele ermüden. Hoffnung singt, wenn alle Melodien verstummen. Hoffnung glaubt, wenn alle Beweise verschwommen erscheinen. Hoffnung überwindet Hindernisse, wenn kein Mensch mehr hilft. Hoffnung erträgt Schwierigkeiten, wenn sich niemand kümmert. Und Hoffnung hält fest am Sieg, wenn niemand mehr daran glaubt. Wer ist euer Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott, der Wunder tut und der Gott, der dich nie verlassen noch versäumen wird. Er ist unsere Zuversicht und unsere Hilfe. Und in 1. Timotheus 1, Vers 1 gibt der Paulus dieser Hoffnung einen Namen. 1. Timotheus 1, 1 heißt es Jesus Christus, unser Retter, unser Herr, unsere Hoffnung. Lass uns aufstehen zum Beten. Vielleicht möchten einige von euch sich noch anschließen. Wir haben Zeit, eine Gebetsgemeinschaft zu machen. Betet kurz, betet laut und ich mache dann den Schluss. Herr, wir danken dir. Du bist unsere Hoffnung. Wo die Welt keine Hoffnung mehr hat, da haben wir ein Fundament. Und dafür beten wir dich an.